Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen zum Podcast Einfach unterrichten zum Jahresheft Bildung. Bei mir ist Professor Thomas Hecker. Herzlich willkommen, Herr Hecker.
Hallo.
Mein Name ist Kathi Ahl und ich habe heute das Vergnügen, mit Ihnen das Interview zu führen. Sie sind Professor an der Uni Rostock und Sie haben so breit publiziert, dass es mich fast ein bisschen erschlagen hat. Hier gibt es Krise, das Jahresheft im Friedrich Verlag von 2024. Hier gibt es der inklusive Blick. Hier gibt es, wie kommt man zu Wissen, das Handbuch Portfolioarbeit, Ethik in pädagogischen Beziehungen, alternative Leistungsbeurteilung, Lernen, Leistung und Noten, reflexive Professionalisierung. Ist das Jahresheft Bildung da sowas wie der krönende Abschluss, Herr Hecker?
Krönend ist es auf jeden Fall, weil ich das Thema Bildung tatsächlich für relevant halte. Ob es ein Abschluss ist, muss man mal sehen. Und vielleicht haben Sie gesehen, wir haben ja einen Beitrag im Heft, der den Begriff Bildungsabschluss als Unwort des Jahres 25 vorschlägt. Das würde jetzt dem Wesen dessen, was wir mit dem Begriff Bildung verbinden, sehr widersprechen, dass man Bildung abschließen könnte. Ich würde auch meinen persönlichen Bildungsprozess nicht als abgeschlossen betrachten. Es ist vielleicht eines der Wesensmerkmale von Bildung, dass wir das als einen unabschließbaren Prozess betrachten.
Ich weiß, dass Sie sich ganz genau vorbereitet haben und dass Sie wirklich tief drinstecken in diesem Jahresheft. Ich frage mich, ist der Begriff Bildung nicht zu groß, um Ihnen einem Heft zu bearbeiten? Hatten Sie ein bisschen Respekt davor, vor dem Jahresheft zum Thema Bildung?
Wir hatten großen Respekt. Auf jeden Fall, Bildung ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Begriff und wir freuen uns auf Rückmeldungen zum Heft und wir freuen uns mal auf die Reaktionen, die das Heft auslöst. Weil egal, was man zu Bildung sagt, man wird da immer auch ein Stück weit polarisieren und man wird Menschen finden, die das die bestimmten Perspektiven zustimmen. Wir werden Menschen finden, die das weniger gut finden. Der Bildungsbegriff ist insofern schwierig, weil er sozusagen auch ein Stück weit so ein Containerbegriff ist. Also der wird ja manchmal als ein Catch-all-Begriff, als ein Fuzzy-Concept betrachtet. Einfach deshalb, weil man Bildung nicht konsensfähig definieren kann. Und der Begriff ist sozusagen auch sehr stark historisch beladen. Es gibt den Begriff eben schon sehr, sehr lange. Und er hat quer durch die Zeiten viele Wandlungen in seiner Bedeutung erfahren. Und insofern ist es ja auch fast ein bisschen verwegen zu meinen, dass man das Nichtfassliche fassbar machen kann. Wir haben deshalb versucht, ganz, ganz viele Perspektiven, auch diskursive Perspektiven ins Spiel zu bringen. Wir haben auch im Team Leute, die finden den Bildungsbegriff eher ein bisschen schwierig und sagen, der ist eigentlich verzichtbar, und andere, die sagen, nee, wir brauchen den Bildungsbegriff, und wir haben versucht, in dem Heft genau das abzubilden.
Jetzt gibt es ja im Heft auch ein Plakat, Bildung ist für mich. Das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, wie ich denn die Frage beantworten würde. Vorher aber nochmal die Frage, es gibt ja im Englischen den Begriff Education. Wie unterscheiden zwischen Erziehung und Bildung? Wie würden Sie denn Erziehung und Bildung gegeneinander abgrenzen?
Bildung ist in meinen Augen ein sehr viel weiterer Begriff. Und Bildung unterscheidet sich von Erziehung sehr stark durch die Intentionalität. Wenn wir über Erziehung reden, dann versuchen wir ja eine Einwirkung auf die Persönlichkeitsstruktur von Kindern und Jugendlichen, die sehr intentional ist, fassbar zu machen, während der Bildungsbegriff eigentlich ein reflexiver Begriff ist. Wir sprechen ja davon, dass sich zu bilden. Also Bildung wird häufig verbunden mit der Idee, ich kann nicht von jemandem gebildet werden, ich kann mich nur selbst bilden. Das wäre zum Beispiel ein ganz fundamentaler Unterschied zum Erziehungsbegriff. Das würde dem Begriff und den Bedeutungen und den Konnotationen dieses Begriffs stark widersprechen. Was ich spannend finde, ist, der Begriff ist tatsächlich international unübersetzbar. Das heißt, im angloamerikanischen Bereich hat man sich darauf verständigt zu sagen, wir sprechen von German Bildung. Das ist ein deutsches Unikat.
Und obwohl wir so gut darin sind, solche Worte zu prägen, solche Unikate zu finden. Es gibt ja einige Begriffe, die aus dem Deutschen in andere Sprachen übernommen wurden. Ist doch die Frage, ob die Bildung bei uns tatsächlich so selbstbestimmt und frei ist. Zumindest Simon Marian Hoffmann, mit dem Sie ein Interview geführt haben, hat das mal in Frage gestellt. Er hat den Film Bildungsgang aufgenommen, der vielleicht vielen ein Begriff ist. Was haben Sie erlebt? Was sagt Simon Marian Hoffmann dazu? Bildung muss selbstbestimmt und frei sein. Ist sie es denn nicht?
Also in seinen Augen ist es auf gar keinen Fall. Und Simon ist ja dadurch sehr stark in das öffentliche Licht getreten, dass er einen großen Bildungsstreik, der 2016 in Stuttgart durchgeführt wurde, von jungen Leuten, die einer NGO angehören, die heißt Demokratische Stimme der Jugend e.V. Diese Organisation hat wochenlang einen großen Streik durchgeführt und der Simon hat einen Dokumentarfilm darüber gedreht. Und vielleicht kann man an dem Beispiel ein bisschen verdeutlichen, was er meint. Also in dem Bildungsstreik ging es darum, dass Bildung von Kindern und Jugendlichen häufig als ein formatiert werden, als ein zweckhaft, funktional zugeschnitten werden, auf gesellschaftliche Bedarfe empfunden wird, bei dem sehr viel Druck ausgeübt wird. Schule wird als eine Zwangsorganisation empfunden. Also es wird in dem Film sehr, sehr deutlich, dass eben Bildung, sogenannte Bildung in der Schule, eher maximal fremdbestimmt ist. Da gibt's Bildungspläne, Lehrpläne und ich werde nicht gefragt, ob ich mich an einem Sommertag im Juni mit dem Gedicht von Hermann Hesse im Nebel befassen möchte, sondern das steht einfach auf dem Lehrplan und wird dann durchgezogen. In dem Film Bildungsgang gibt es sehr viele Jugendliche, die dort zu Wort kommen und ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen mit Schule schildern, die sehr, sehr viel mit Entfremdung zu tun haben, die sehr viel mit Druck, Zwang und Belastung und auch mangelnder Sinnhaftigkeit zu tun haben. Und das ist ein Film, der geht ziemlich unter die Haut. Simon prangert natürlich das an, diese Art von Schule und Unterricht und setzt dem etwas entgegen, und zwar den sogenannten Bildungsbrief. Und die Idee dahinter ist, dass er in seinen, sagen wir mal, radikalen Anfangszeiten sogar das Abitur durch einen Bildungsbrief ersetzen wollte. Er sagt, Jugendliche müssen sich selbst ihre Themen wählen. Menschen gehen interessiert und neugierig in die Welt und haben ihre eigenen Themen. Und diese Themen bildungsförmig zu bearbeiten, muss, was Inhalte und Themen angeht, den Menschen, den Subjekten, den Schülerinnen selbst überlassen bleiben. Und die Idee hinter dem Bildungsbrief ist, dass ich mir ein Thema vorknöpfe und mich in diesem Thema selbst bilde und mir die Lehrenden, die mich bei dem Bildungsgang unterstützen sollen, selbst wähle. Also Simon hat beispielsweise diesen Film Bildungsgang genutzt. Er sagt, ich wollte immer Dokumentarfilmer werden, wollte aber nicht einen Studiengang in Dokumentarfilm in Babelsberg machen. Und hat sozusagen sich dieses Projekt, ich mache einen Dokumentarfilm, der in die Kinos kommt, vorgenommen und hat sich von einem ganz berühmten Dokumentarfilmer als Pate, als Coach, als Lernpartner unterstützen lassen. Und das ist sozusagen, dieser Dokumentarfilm ist sein Bildungsbrief. Das ist sozusagen der materiale Nachweis der Kompetenzen, die er erworben hat und die ja offensichtlich sehr erfolgreich sind. Und Simon würde jetzt über sich sagen, ich bin mittlerweile Dokumentarfilmer und habe eben nicht ein Studium in Dokumentarfilm absolviert. Und er sagt, wenn wir sozusagen Bildungszertifikate durch Bildungsbriefe ersetzen würden, dann wäre sehr viel mehr Motivation, sehr, sehr viel mehr Eigensinn, sehr viel mehr Sinnhaftigkeit in Bildungsprozessen und diese Entfremdung, die viele Schülerinnen und Schüler in der Schule erleben, in diesen fremdbestimmten Bildungsgängen, wie Simon sagen würde, die würde umgedreht werden in selbstbestimmte, von hoher intrinsischer Motivation getragene Bildungsprozesse.
Okay, das erinnert mich an den OECD-Lernkompass 2030, der ja davon Agency spricht, dass Lernende ihren Lernprozess selbst in die Hand nehmen sollen. Sie sollen diesen Kompass in der Hand haben und dabei gut unterstützt werden, aber eben selbst aktiv werden. Ist ja jetzt die Frage, wie passt das zusammen mit zum Beispiel politischer Bildung, die ja schon im Titel trägt, dass man etwas erreichen möchte und erzielen möchte bei den jungen Menschen?
Es ist die Frage, ob das tatsächlich ein Widerspruch letztlich ist, denn Bildung muss aus meiner Sicht immer auch eine Komponente enthalten, und das ist natürlich das Vertrautmachen mit der Gesellschaft, das Vertrautmachen mit der Kultur und der Zivilisation, in der wir leben. Also Bildungsprozesse haben schon auch viel damit zu tun, dass wir der nachwachsenden Generation die Möglichkeiten und die Optionen, die kulturell, gesellschaftlich entwickelt wurden, nahe bringen. Also es gibt keinen Bildungsprozess, der nicht auch eine Anpassungsseite hat. Was Simon vielleicht so ein bisschen herausstellt, ist die Frage, wie kommt es zum Thema und wie kommt es zum Prozess? Ich würde sagen, eine demokratische Gesellschaft hat das Kernproblem, dass kein Mensch als Demokrat geboren wird, sondern Demokratie muss ihre eigenen Bestandsvoraussetzungen sozusagen über Bildungsprozesse immer wieder neu selbst herstellen. Das bedeutet, wir kommen gar nicht aus dieser Nummer raus, dass wir Kinder und Jugendliche mit politischen Überlegungen, politischen Systemen in einer Art und Weise vertraut machen müssen, die sie nicht nur in die Lage versetzt, politische Prozesse zu verstehen, politische Strukturen zu durchschauen, sondern sich eben auch an politischen Prozessen zu beteiligen. Und deshalb würde ich an dem Punkt sagen, das ist nicht im Kern ein Widerspruch. Die Frage wäre, wie dieser Bildungsprozess erfolgt. Und da wäre beispielsweise eine Möglichkeit, demokratische Strukturen aufzusetzen. Also eine Schule, die ja an sich keine demokratische Einrichtung ist, weil die Vertreterinnen, die in der Schule sind, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleitungen, die werden ja nicht demokratisch gewählt. Deshalb können sie auch nicht auf dem demokratischen Wege wieder entlassen und abgeschafft werden. Also insofern ist Schule tatsächlich ein Ort, an dem Demokratie jetzt es nicht so ganz einfach hat. Und trotzdem ist die Frage einer Demokratisierung schulischer Prozesse so eine Möglichkeit, Teilhabe spürbar und erfahrbar werden zu lassen, um im Rahmen eines Bildungsprozesses, der natürlich auch inhaltliche Aspekte hat und bei dem es auch um Wissensvermittlung geht, zu verbinden mit einer echten Beteiligung und auch mit der Erfahrung, was es heißt, wenn beispielsweise das Gewicht des besseren Argumentes oder die Möglichkeit, Menschen zu gewinnen, sich an der Durchsetzung von Ideen zu beteiligen und das in einem demokratischen Prozess zu erreichen. Also so eine lebendige Erfahrung zu machen, wäre dann trotzdem nochmal was anderes, als jetzt nur einen wissensvermittelnden Unterrichtsprozess über Demokratie zu machen.
Okay, was bringt Sie zu der Aussage, dass die Menschen nicht als Demokraten und Demokratinnen geboren werden? Kleine Kinder sind doch schon hochempathisch. Wenn ein anderes Kind weint, weinen sie mit. Wenn nicht gerecht geteilt wurde, dann möchten sie vielleicht teilen. Wieso sagen Sie, die Menschen sind keine Demokratinnen und Demokraten?
Demokratie als Herrschaftsform ist ja eine bestimmte Form des Organisiertseins. Ich würde das vielleicht dahingehend relativieren, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass Menschen prinzipiell soziale Wesen sind, dass Menschen prinzipiell kooperativ und empathisch sind, aber dass das Ganze gezwungenermaßen in sozusagen eine demokratische Organisationsform gegossen wird, wie wir sie jetzt als westliche Zivilisationen mehr oder weniger gut gelernt haben zu leben und zu organisieren, das ist nochmal die Frage. Also in dieser Form, wie wir das jetzt leben, sind es ja Formen, mit denen man schon vertraut gemacht werden muss. Aber das Ganze gründet natürlich auf so einem empathischen sozialen Erleben, dass wir von anderen abhängig sind, dass andere von uns abhängig sind und dass wir eigentlich Welt nur günstigstenfalls in Kooperation gestalten können.
Sie haben zu Beginn gesagt, dass das Lernen für Sie selbst, dass Sie sich selbst bilden, ja auch noch nicht vorbei ist. Lehrkräfte sind ja gehalten, immer wieder pädagogisches Wissen zu erneuern und sich immer weiterzubilden. Es gibt nämlich auch einen Beitrag von Klima zur Bildungsempirie. Jetzt frage ich mich, wenn doch alle Menschen ihre Bildung selbst konstruieren und das ein eigenaktiver Prozess ist, wie kann denn dann Bildungsempirie überhaupt eine wirksame Aussage treffen?
In dem Beitrag von Klime geht es sehr stark um das Thema Kompetenzen. Ich habe ja vorhin versucht, deutlich zu machen, dass wir dieses Bildungsheft unter anderem gerne deshalb machen wollten, weil wir den Eindruck haben, dass nach der ersten PISA-Studie, sagen wir mal so um die Jahrtausendwende, den Bildungsbegriff den Rang abgelaufen hat. Und das ist nämlich der Begriff der Kompetenz. Und wir haben uns bei Herrn Klime für die Frage interessiert, wie er denn nach 25 Jahren Kompetenzdiskussion, die er maßgeblich mit seinem Buch und mit seiner Expertise Standards mit den Bildungsstandards, mit der er ja beauftragt war vom BMBF, wie er das jetzt aus der Distanz heraus einfach sieht, ob das jetzt ein Gewinn war oder ein Verlust und wie sich die beiden Begriffe zueinander verhalten. Und insofern war das tatsächlich uns ein großes Anliegen, nochmal einen zu Wort kommen zu lassen, der diese Geschichte eigentlich ein Stück weit auch mitgeschrieben hat. Für mich waren da zwei spannende Dinge enthalten, also zwei Dinge, die mir nochmal sehr aufgefallen sind, ist, dass Herr Klima damals gesagt hat, es ging schon darum, erstens mal am internationalen Diskurs anschlussfähig zu werden. Und es ging schon um die Frage, Bildungsprozesse so ein bisschen aus der Beliebigkeit herauszuholen, weil die Frage war, wie können wir eigentlich uns einen Überblick darüber verschaffen, wie unser Bildungssystem funktioniert? Und wir müssen das in irgendeiner Weise beobachtbar, Klammer auf, messbar machen, um zu sehen, was entwickelt sich da? Entwickelt sich etwas? In welche Richtung geht es? Und wie ist das im internationalen Vergleich? Da ist man eben auf den Kompetenzbegriff gekommen, der das durchaus da große Potenziale und Vorteile hat und auch sehr, sehr viel produktives Forschen möglich gemacht hat. Aber die Frage, die dann eben auftaucht, ist, ob uns nicht etwas verloren gegangen ist durch die Ersetzung des Bildungsbegriffs durch den Kompetenzbegriff.
Sie haben ja sogar einen Beitrag im Heft, der heißt Bildung ist nicht Kompetenz. Bitte erklären Sie mir nochmal den Unterschied.
Bildung ist nicht Kompetenz, ist ein schöner Beitrag von Herrn Lederer, der nochmal versucht, als jemand, der sich in einer unglaublich umfangreichen Monographie mit dem Bildungsbegriff befasst hat, nochmal dazu zu bringen, das ein bisschen konzise auf den Punkt zu bringen, wo da die Unterschiede sind. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Kompetenz und Bildung liegt beispielsweise darin, dass im Kompetenzbegriff die Selbstständigkeit und die Selbstorganisation betont wird, während der Bildungsbegriff immer von Selbstbestimmung und Selbstbestimmtheit spricht. Der Bildungsbegriff ist immer in der einen oder anderen Weise normativ aufgeladen. Also es ist ein Begriff, der immer ethisch-politisch auch aufgeladen ist. Aber der Kompetenzbegriff versucht sozusagen einfach in erster Linie Fähigkeiten und Fertigkeiten zu beschreiben, die uns helfen, bestimmte Probleme zu lösen. Und insofern könnte man, und der Herr Lederer macht da einen ganz bösen Begriff kenntlich, er sagt, man könnte auch von einer Massenmordkompetenz sprechen. Also dieser Begriff ist sozusagen nicht von vornherein irgendwie werthaft, normativ, ethisch aufgeladen. Man könnte eine Kompetenzentwicklungskompetenz oder eine Kompetenzanalysekompetenz konstruieren. Also alles, was Menschen in der Lage sind zu tun, könnte man eigentlich als Kompetenz formulieren und müsste es dann durch Operatoren beobachtbar machen. Ein letzter Unterschied, der vielleicht auch nochmal relevant ist, und dann wird die Brücke zu den Forschungen von Herrn Klime und von vielen BildungsforscherInnen auch nochmal deutlich. Der Kompetenzbegriff ist genau darauf angelegt, operationalisierbar zu sein und damit beobachtbar und messbar zu sein. Und Bildung würde jetzt sozusagen per Definition etwas sein, was man nicht wirklich messen kann.
Jetzt ist das Jahresheft zum Thema Bildung nicht nur eine Ansammlung kluger Gedanken und philosophischer Betrachtungen, sondern es geht auch ganz praxisbezogen darum, wie SchülerInnen Bildung nicht nur als lästige Pflicht erleben, sondern bereichernd und persönlichkeitsbildend, zum Beispiel im Beitrag von Herrn Marienfeld. Wie kann denn Schule Freiraum bieten? Wie kann Schule den Gleichs minimieren und Gestaltungsspielraum lassen? Können Sie das an einem Praxisbeispiel nochmal aufzeigen, Herr Hecker?
Also im Kern geht es bei fast allen AutorInnen, die sich damit befasst haben, darum, dass die Frage ist, an welchen Themen wird denn Bildung festgemacht? Und ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich der, dass es die Frage ist, wie können wir in Schule, wie können wir in verschiedenen Feldern lebensnahe, hinreichend komplexe Themen aufgreifen, die wirklich offen sind und die herausfordernd sind und die durch selbstständige forschende Tätigkeiten wirklich einer Antwort zugeführt werden können. Also wo sowas wie eine echte eigene Betroffenheit und Involviertheit überhaupt möglich ist. Und wenn Sie mal schauen, ein ernstzunehmender Projektunterricht ist ja ein Unterricht, bei dem die Lehrperson auch keine Antwort hat. Also Themen, die junge Menschen aufwerfen, für die es schon Antworten gibt, die könnte man in Form einer Lektion, einer Vorlesung beantworten, könnte man sagen, das wissen wir schon. Aber das Schöne und vielleicht das Herausfordernde in unserer Zeit ist ja, dass wir es heute mit so unglaublichen Komplexitäten zu tun haben. In dieser Zeit liegen in meinen Augen die Themen, die junge Menschen beschäftigen, förmlich auf dem Weg, Bildungsprozesse, die das aufgreifen, die also den Raum bieten, zu sagen, was ist denn das, was euch beschäftigt und wie können wir das bildungsförmig bearbeiten? Also wie können wir relevante Fragen aufgreifen, die euch wirklich beschäftigen und alle Kräfte bündeln und gemeinsam versuchen, da Antworten oder Annäherungen an Antworten zu finden. Das würde zumindest auch eine innere Beteiligung und vielleicht auch eine emotionale und eine existenzielle Beteiligung sicherstellen. Und solche Gestaltungsspielräume in der Schule aufzumachen, das wäre eine echte Entwicklungsaufgabe. Und solche Prozesse haben ein hohes Maß an persönlichkeitsbildender Wirkung, weil ich eben entlang meiner Fragen auch mein Wissen ausschärfen kann und sehr stark dann thematisch auch bei dem bin, was mich wirklich beschäftigt. Und dem in einer anspruchsvollen Weise in Schule nachzugehen, das wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit, den Gestaltungsspielraum von Schule bildungsförmig zu nutzen.
Wenn Sie, liebe HörerInnen, erfahren wollen, welchen Wandel der Bildungsbegriff in der Geschichte vollzogen hat, worin der Unterschied zwischen Bildung und Kompetenzen liegt, und wenn Sie ein fächerübergreifendes Bildungsverständnis nutzen wollen, das auf Teilhabe, Urteils- und Handlungsfähigkeit beruht, dann empfehlen wir Ihnen das Jahresheft Bildung. Hier können Sie Ihren SchülerInnen vermitteln, dass Bildung persönlichkeitsbildend wirkt. Zumindest erhalten Sie das pädagogische Wissen dazu, denn die Bildung liegt in der Hand der SchülerInnen selbst. Vielen Dank, Herr Hecker.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.